Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich hatte vor, heute im 2. Korintherbrief mit Vers 11 im 5. Kapitel Fortsetzung zu machen. Ich möchte mich aber heute Morgen noch einmal beschränken auf Vers 10. Und das versuchen, etwas zu vertiefen, was wir auch zu der Verbindung zwischen dem Fundament und den guten Werken, die darauf gebaut werden, wie das miteinander zusammenhängt. Ich lese also noch einmal den 10. Vers, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse, gut oder untauglich, unbrauchbar zum Bau des Reiches Gottes. Bevor wir im Zusammenhang mit dem sogenannten Preisgericht auf den Lohngedanken zu sprechen kommen, lasst uns zunächst einmal kurz bedenken, wie die Werke der Gläubigen, die an jenem Tage entsprechend belohnt werden, in Beziehung zum Fundament unseres Glaubens stehen, der uns in Christus zugerechneten Gerechtigkeit Gottes. Wir haben zuletzt darauf hingewiesen, dass in der Gemeinde Jesu Werke geschehen können, die an sich rein äußerlich betrachtet lobenswert sind, weil sie von Gott geboten sind, die aber dennoch zum Bau des Reiches Gottes nicht geeignet sind. Von diesen Werken redet das Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Es fehlt ihnen das Entscheidende, nämlich die Liebe Christi, die uns durch den Heiligen Geist aufgrund des Erlösungswerkes Jesu geschenkt ist. Sie stehen also nicht in Verbindung mit dem Fundament unseres Glaubens. Und dieses Fundament besteht nicht auf irgendeiner Leistung unsererseits, sondern allein, also ausschließlich aus dem, was Gott in Christus an unserer Stelle geleistet hat. Unser Vertrauen setzen wir nicht auf unser Tun, sondern unser Vertrauen setzen wir auf dem Getan in Christus. Jegliches Verdienstdenken ist hier ausgeschlossen. Wir wollen dazu einmal aus dem Römerbrief, aus dem 4. Kapitel, da geht es ja um das Thema der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Abraham und David werden als Kronzeugen der Glaubensgerechtigkeit erwähnt. Einige Verse lesen, Römer Kapitel 4 von Vers 17 an, da geht es um Abraham und Sarah waren nicht mehr aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr in der Lage, einen Nachkommen zu haben, rein biologisch. Sie waren dazu eben nicht mehr fähig. Und Paulus gebraucht diese geschichtliche Tatsache als ein Abbild, als ein Gleichnis für das Wesen der Glaubensgerechtigkeit, nämlich da geht es immer auch durch ein inneres Sterben. Ich lese einmal diese Verse. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Also die Toten lebendig macht. Das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Es geht also hier um das totale Unvermögen Abrahams, zusammen mit seiner Sarah ein Kindchen zu bekommen. Es musste also etwas von oben geschehen. Es musste ein Wunder geschehen von oben her, durch den Geist Gottes gewirkt, durch die Gnade Gottes. Also hier ist der Mensch im Blick auf die Gerechtigkeit aus dem Glauben, wofür das hier ja ein Abbild, ein Gleichnis ist, hier ist der Mensch völlig ausgeklammert mit seinem Vermögen. Das ist also das Wesen mit ein ganz entscheidendes Merkmal der Glaubensgerechtigkeit, dass hier die Leistung, das Vermögen des Menschen, dass er aus sich heraus irgendetwas erzeugen könnte, was vor Gott wohlgefällig ist, vollkommen ausgeklammert ist. Darum geht es hier. Es ging also bei Abraham und Sarah durch ein Sterben, durch ein äußeres Sterben, auch durch ein inneres Sterben. Es galt jetzt, ihr Vertrauen ganz allein auf den Gott zu setzen, der die Toten lebendig macht, der da etwas schafft, wo nichts vorhanden ist, wo nichts zu hoffen ist, wo der Mensch mit seinem, wie wir zu sagen pflegen, mit seinem Latein am Ende ist. Das ist also mit das Wesen der Glaubensgerechtigkeit. Und genau das gilt auch für die guten Werke in der Nachfolge Jesu. Auch da geht es immer wieder durch ein inneres Sterben hindurch. Wer nicht stirbt, ehe er stirbt, leiblich stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Das bezieht sich auch auf die Werke, die wir tun als Christen. Wenn sie nicht durch den Tod hindurchgegangen sind, durch den Tod Christi hindurch, durch unser Unvermögen, eine totale Abhängigkeit von dem, was Gott vermag, nicht durch das, was wir vermögen, dann werden diese Werke vor dem Richterstuhl Christi, und darum geht es ja hier in 2. Korinther Kapitel 5, im sogenannten Preisgericht verderben. Sie werden keinen Bestand haben vor Gott. Sie werden den Feuertest nicht bestehen können. Das gilt für alles, was das Reich Gottes ausmacht. Es geht immer durch ein Sterben hindurch. Sowohl im Blick auf die Glaubensgerechtigkeit, als auch im Blick auf unser geheiligtes Leben, das ja eine Frucht der Glaubensgerechtigkeit ist, als auch im Blick auf den Dienst für Gott. Und darum geht es hier um unsere Werke, die wir tun und die an diesem Tage vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, ob sie wirklich in Gott getan sind oder aber ob sie in Unabhängigkeit vom Herrn Jesus und seiner Kraft geschehen sind und damit untauglich sind zum Bau des Reiches Gottes und deshalb auch keine Belohnung finden. Darum geht es hier. Also wir sehen diesen engen Zusammenhang zwischen dem Wesen der Glaubensgerechtigkeit, dem Fundament und dem, was darauf gebaut wird. Also diese enge Beziehung dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Und da geht es eben nicht um die Leistung des Menschen, auch nicht um seine natürlichen Veranlagungen und auch nicht um sein Temperament. Das sind Dinge, die an sich gut sind. Sie müssen geheiligt werden, sie müssen alle durch den Tod hindurch, damit die Herrlichkeit Gottes und sein Tun und seine Gnade und seine Macht offenbar werden in unseren Werken und durch unsere Werke. Damit der Vater verherrlicht werde im Sohne, so sagt der Herr Jesus, Johannes Kapitel 15. Dementsprechend gilt auch der Ruhm einzig und allein Christus, in dem die Liebe und Gnade Gottes zu uns erschienen ist, Im Tode Christi sind wir unserem Vertrauen auf unsere Fähigkeiten und unsere Kraft gestorben, völlig schwach gemacht. Der Tod ist das Äußerste der Schwachheit. Da ist kein Vermögen mehr, wie hier von Abraham bezeugt wird. Also, das Vertrauen auf unsere Fähigkeit und Kraft sind wir in Christus, dem sind wir in Christus gestorben und sind teilhaftig geworden seines Auferstehungslebens. Mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Das bezieht sich schon auf die Glaubensgerechtigkeit. Nicht erst auf die Heiligung. Das ist eine Voraussetzung eines geheiligten Lebens. Unser Vertrauen setzen wir fortan in unserem Stellvertreter auf die Kraft und das Vermögen dieser Liebe und Gnade Gottes, sodass auch unsere guten Werke für Gott akzeptabel sind. Das Prinzip, in mir selbst habe ich nichts, in Christus habe ich alles, was Gott gefällt, gilt genauso für unsere guten Werke wie für das Fundament der Glaubensgerechtigkeit. Gott ist es also, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen in uns und durch uns wirkt. In allem, was wir tun, gehen wir im Glauben davon aus, dass Gott es immer ganz allein ist, der handelt. Das klingt sehr paradox, wir handeln doch. Ne? Ich habe am vergangenen Sonntag schon darauf hingewiesen. Wir tun doch etwas. Wir tun diese guten Werke. Und doch ist es Gott, der es alleine tut. Es ist immer Gott allein im Reich Gottes. Das Wörtchen allein spielt eine herausragende Rolle im Blick auf unser Verständnis vom Reich Gottes. Wie Luther beispielsweise auch in Römer Kapitel 3 dieses Wörtchen allein mit hineingebracht hat in den Text, was dem Zusammenhang total entspricht, dass wir allein durch den Glauben vor Gott gerecht werden. Dieses Wörtchen allein spielt in unserer Zeit auch im Blick auf die endzeitlichen Verhältnisse eine ganz entscheidende Rolle. Ich weiß, es ist in niemandem Heil, außer allein in Christus. Ich bin es, sagt der Herr. Die gewaltigen Kapitel in Jesaja ab Kapitel 40 sprechen immer wieder davon, dass es der Herr ist, er ganz allein. Auch die mancherlei Leidenswege, die Gott uns führt, müssen mit dazu beitragen, dass wir immer abhängiger von unserem Herrn werden. Wer also Probleme hat mit bestimmten Leidenswegen, die er im Augenblick zu gehen hat, der darf sich daran erinnern, es dient alles dazu, um uns noch abhängiger zu machen vom Herrn Jesus Christus und von dem Tun Gottes in unserem Leben. Sodass wir mit Josef sprechen können, ein wunderbares Wort, 1. Mose Kapitel 41, er hat mich fruchtbar gemacht oder wachsen lassen. Er hat mich fruchtbar gemacht in dem Lande meines Elends. Ja, Trübsal, Trübsalswege, die dazu dienen, uns fruchtbar zu machen für Gott. Nicht die Trübsal, das Leid ist es an sich, sondern das, was Gott damit tut. Er treibt uns in seine Arme, er sucht uns heim. Das war ein wunderbares Wort, ne? Das wir meistens mit Strafe in Zusammenhang bringen, dieses Wort Heimsuchung, aber es ist ein herrliches Wort. Gott sucht uns heim, er zieht uns zu sich, tiefer hinein in die Gemeinschaft mit ihm. Das ist wunderbar, das tröstet uns gewaltig in solchen Zeiten der Not und im Rückblick können wir dann sagen mit Josef, er hat mich fruchtbar gemacht in dem Lande meines Elends. Auch da, wo von Fruchtbarkeit nicht zu sehen war. Wie nun die Beurteilung unseres Lebenswerkes vor dem Richterstuhl Christi aussehen mag, wird sich zeigen. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Was wirklich in Christus geschehen ist, an guten Werken, von Seiten der Gläubigen, ich spreche ja über die Gläubigen, ich spreche nicht von denen, die draußen sind. Ja. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Weder können wir uns selbst darin letztlich beurteilen, noch den anderen. Paulus schreibt in 1. Korinther 4, 5, darum urteilt nicht vor der Zeit, also vor diesem Tag, vor dem Richterstuhl Christi. Darum urteilt nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Die Motivation, die Beweggründe der Herzen werden offenbar in den Werken, ob sie nun Bestand haben vor Gott und ihren Lohn finden oder nicht. Da wird es an jenem Tag offenbar werden. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Von Gott sein Lob zuteil werden. Ne? Auch wichtig, das zu betonen. Von welcher Art der Lohn sein wird, den wir empfangen werden, das wissen wir nicht. Das müssen wir auch abwarten. Nun kommen wir zu der Frage, wie wir denn dieses Thema vom Lohn mit der Botschaft von der Gnade Gottes vereinbaren können. Schließt denn nicht die wunderbare Wahrheit von der Gnade Jesu jegliche Art von Lohndenken aus? Das ist doch das große Thema im Römerbrief, wie wir gerade versucht haben, noch einmal deutlich zu machen, dass wir nicht durch die Werke, die das Gesetz fordert, die Gerechtigkeit Gottes erlangen, als wäre Gott aufgrund einer frommen Leistung unsererseits dazu verpflichtet, uns das Himmelreich zu geben oder auch nur den geringsten Segen zukommen zu lassen. Im Zusammenhang mit Abraham, dem alttestamentlichen Kronzeugen der Gerechtigkeit aus dem Glauben, trifft Paulus eben auch in Kapitel 4, lest euch das bitte zu Hause nochmal durch, im Römerbrief, folgende Feststellung. Dem aber, der mit Werken umgeht, das heißt also, sein Vertrauen auf seine Werke setzt, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht, da haben wir es, ja. Wer mit seinen Werken umgeht, wer sein Vertrauen auf seine Werke setzt, der erwartet Lohn von jemandem, der dazu verpflichtet ist, ihn zu entlohnen. Hier geht es ja um unser Verhältnis zu Gott. Wer also durch Gesetzeswerke vor Gott gerecht sein will, der erwartet von Gott pflichtgemäß, dass Gott ihn auch dementsprechend belohnt. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, sein Vertrauen nicht auf Gesetzeswerke setzt, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. In der frohen Botschaft im Evangelium haben wir es mit einem Gnadenakt zu tun und nicht mit dem entsprechenden Lohn für eine Arbeitsleistung. Dieses Leistungs- und Lohnprinzip ist natürlich ein selbstverständlicher Faktor in der Arbeitswelt, in unserer Gesellschaft. Da ist es auch richtig, da ist es angebracht, es geht gar nicht anders. Ne? Dinge funktionieren nicht anders in dieser Welt. Das ist klar, ist nicht verwerflich. Stellen Sie sich einen Arbeitgeber vor, der seinem Arbeiter am Ende des Monats oder am Anfang, je nachdem, am Ende, sagen wir mal, passt besser hier zu dem Beispiel, sagen würde, naja, hier bekommst du deinen Lohn aus Gnaden, ne? Rein aus Gnaden, das funktioniert nicht in der Gesellschaft, das ist klar. Darum geht es hier auch gar nicht. Im Reich Gottes, in unserer Beziehung zu Gott, ist alles lauter Gnade und Geschenk. Und da geschieht, so seltsam widersprüchlich das klingen mag, alles nach der Weise, Jesaja 55, Vers 1, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Eine Einladung. Und jetzt kommt es, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Das ist doch sehr widersprüchlich. Ne? Kauft und esst. Die ihr kein Geld habt, kauft. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst. Gratis, so werden wir sagen. Und gratis hat etwas zu tun mit gratia aus dem Lateinischen, bedeutet Gnade. umsonst, aus Gnaden, Wein und Milch, Jesaja 55. Und das ist unser Stand als Kinder Gottes, ein Leben unter der schenkenden Gnade Gottes, als Dauerempfänger der Barmherzigkeit und Güte Gottes. Nichts anderes konnte der verlorene Sohn, Lukas Kapitel 15, nach seiner Heimkehr rühmen, als die vergebende Gnade seines Vaters. Stellen wir uns vor, er hätte, nachdem man ihm das beste Gewand, das im Hause war, angezogen hatte, einen Ring an die Hand gesteckt hatte und Schuhe angezogen hatte, gesagt, das habe ich mir wirklich redlich verdient. Stellen wir uns das vor. Unmöglich, ne? Unmöglich. Dagegen hielt der ältere Sohn, der jeden Tag fleißig auf dem Feld gearbeitet hatte, immer wieder vergeblich Ausschau nach einer entsprechenden Belohnung durch seinen Vater. Er verhielt sich so, als wäre er ein Knecht auf dem Hofe seines Vaters. Hätte ihn sein Vater dafür gelobt, für das, was er leistete, er hat viel Schweiß vergossen bei seiner Arbeit, hätte der Vater ihn gelobt und belohnt für seine Arbeit, so hätte er das auf seine Leistung zurückgeführt. Als der jüngere Sohn so freundlich vom Vater aufgenommen wurde, obwohl der nichts als Schande verdient hatte, da brach es aus dem älteren Sohn hervor. Nicht wahr? Das ist unser Herz, unser pharisäisches Herz, ihr Lieben. Siehe, so viele Jahre diene ich dir, habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Schlag das mal zu Hause nach, wie der Vater daraufhin antwortet. Alles, was mein ist, das ist doch dein. Du bist doch mein Sohn. Du bist doch nicht hier Knecht auf dem Hof, der um des Lohnes willen arbeitet, sondern dir gehört ja schon alles. Wenn du arbeitest auf dem Feld, dann aus Dankbarkeit, aber nicht, um einen Lohn zu bekommen. Mit anderen Worten, wie dachte der zweite Sohn, lieber Vater, nein, nicht lieber Vater. Er hatte gar keine Beziehung, keine Liebesbeziehung zu seinem Vater. Es wäre doch deine Pflicht gewesen, mich für meine Arbeit zu belohnen. Das war seine innere Gesinnung. Und dieser Lohngedanke, ihr Lieben, steckt, und da müssen wir wirklich sagen, Gott sei es geklagt, auch noch in den Gläubigen tief drin. Tief drin, dieser Lohngedanke. Wie manches mögen wir, auch nachdem wir zum Glauben gekommen sind und das grundsätzlich auch erkannt haben, dass wir in der Glaubensgerechtigkeit einzig und allein aus Gnaden gerecht und gerettet sind vor Gott. Wie oft haben wir dann Dinge getan anschließend, um irgendeine Belohnung von Gott oder auch von Menschen, zum Beispiel durch Anerkennung, warten auf ein Lob, kann ja mal angebracht sein, durchaus, um jemanden zu ermutigen, ja. Aber wir sollten ziemlich keusch damit umgehen, ne? Mit dem Loben. Also, wie vieles mag geschehen sein, nur weil man vor den Menschen irgendwie glänzen wollte, um irgendein Lob oder eine Anerkennung zu erhalten oder aber zu rechtfertigen, ne? Es gibt Obst, das äußerlich sehr schön und schmackhaft aussieht und auch innen drin wurmstichig ist. Manches sieht täuschend ähnlich aus und echt aus, ist aber nicht echt. Es gibt unechten Schmuck, der nur von Fachleuten, heute spricht man ja immer von Experten, ne? Ich kann dieses Wort bald nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Die sogenannten Experten, früher sagte man Fachleute. Also, es gibt unechten Schmuck, der nur von Fachleuten von echtem Schmuck unterschieden werden kann. Braucht man ein gutes Auge, das der Laie normalerweise nicht hat. Der kann nicht unterscheiden. Ne? Ist das nun echter Schmuck oder nicht? Ist das ein echtes Gemälde oder nicht? Da braucht man schon solche Fachleute. Meine persönliche Erfahrung mit einer künstlichen Blume, die ich fälschlicherweise für eine echte hielt, die will ich jetzt nicht noch einmal erzählen. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt manche Arten von Werken, die in den Augen Gottes, der die Motive unseres Herzens kennt. Gott kennt das Trachten des menschlichen Herzens. Untauglich zum Bau des Reiches Gottes sind. Das wird hier an diesem Tag offenbar werden. Denken wir nur daran, was unser Herr Jesus in seiner Bergrede mit Blick auf die Pharisäer, und das sind wir ja alle von Hause aus, ne? Manche unter uns sind sowohl der erste Sohn als auch der zweite. Ne? Der zweite sind wir alle, Pharisäer, selbstgerechte Leute. Manche haben ein moralisch gutes Leben geführt und andere haben tief drin gesteckt im Sumpf der Sünde. Müssen aber nicht meinen, wenn sie Gnade empfangen haben, dass sie besser seien als die selbstgerechten Pharisäer. Denn das größere Übel in deinem und meinem Herzen ist der Pharisäer. Der Stolz, der ungebrochene Stolz und Hochmut unseres Herzens, dass wir uns auf irgendetwas, was in uns ist, etwas einbilden. Also, denken wir an den Herrn Jesus, der in seiner Bergrede mit Blick auf die Pharisäer, oder sagen wir besser auf dieses unser pharisäisches Wesen, über das Geben, Beten und Fasten gesagt hat: Wenn du diese Dinge tust, um anderen damit zu imponieren, dann hast du deinen Lohn schon gehabt. Dann hast du deinen Lohn schon gehabt, ne? Nämlich die Anerkennung der anderen, die du ja auch gesucht hast. Ist nicht schlimm, wenn andere uns anerkennen oder, um es noch einmal zu sagen, auch mal ein Lob aussprechen, um uns zu ermutigen. Ja, aber wenn wir das suchen, wenn wir darauf aus sind, dann ist das dieses pharisäische Wesen. Ne? Man kann sogar in sein Tun so sehr verliebt sein, dass es einem viel wichtiger ist als der Herr selbst und was er für uns getan hat. Man kann in seinem eigenen Tun eine größere Befriedigung haben als in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Denken wir daran, ich spreche von den Gläubigen, ne? Klar, von wem sonst. Wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn, aber es kann sein, dass unser Tun im Reiche Gottes uns wichtiger ist, dass wir das mehr lieben als die Gemeinschaft mit dem Herrn selbst. Dann belohnt man sich in seinem Tun selbst. Da kann man wohl beten, komme bald, Herr Jesus, aber das Herz sagt etwas anderes. Doch bitte nicht jetzt. Man möchte doch noch gerne dieses oder jenes schaffen und darin erfolgreich sein. Ob der Herr selbst uns wichtiger ist als das, was wir tun, das ist jetzt einmal eine Testfrage, ja? Ob der Herr wirklich wichtiger für uns ist. Konkurrenzlos wichtig ist, als irgendein Tun, zeigt sich, ob wir von Herzen sagen können, komme bald, Herr Jesus, am besten sofort. Wenn ich also mein Predigen mehr liebe als den Herrn, der Herr würde jetzt kommen, dann würde ich sagen, Moment mal, ne, lass mich bitte noch meine Predigt zu Ende halten. Ja? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen im Blick auf unser Tun. Was lieben wir eigentlich mehr, unser Tun im Reiche Gottes? Haben wir darin eine größere Befriedigung als in der Gemeinschaft mit dem Herrn selbst? Eine besondere Gefahr besteht für die sogenannten Hauptamtlichen im Reich Gottes. Einigen unter ihnen wird im Alten Testament der ernste Vorwurf gemacht, Micha Kapitel 3, 11. Seine Häupter, das sind die Ältesten im Volk Israel, wir können es auch auf die Gemeinde Jesu beziehen, seine Häupter richten für Geschenke, gemeint sind Bestechungsgeschenke, da sieht man die Person an, bei der Rechtsprechung. Seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Sie lassen sich also nicht versorgen, damit sie den Dienst tun können. Man soll dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden, sagt Paulus. Ne? 1. Korinther 9. Sie lassen sich also nicht versorgen, damit sie den Dienst tun können, sondern sie tun den Dienst, um versorgt zu werden. Also wie ein Lohnarbeiter. Das macht Gott diesen Häuptern in Israel und sicherlich auch manchem in der Gemeinde Jesu zum Vorwurf. Im Neuen Testament gibt es ein Wort, Eritreia, so heißt das, das in Römer Kapitel 2, 8 mit streitsüchtig und in Philipper Kapitel 2, Vers 3 mit Eigennutz übersetzt wird, nach der Luther-Übersetzung. Nach seiner ursprünglichen Bedeutung muss man es wohl als Ausdruck für die Gesinnung und Verhaltensweise verstehen, wie sie von einem Lohnarbeiter zu erwarten ist. Wir müssen sagen, letztlich liegt allem falschen Lohndenken, wenn wir das jetzt einmal zusammenfassen, resümieren, wie man sagt, letztlich liegt allem falschen Lohndenken im Reich Gottes ein Hängenbleiben an selbstsüchtigen irdischen Interessen zugrunde. Und wenn wir das alles bedenken, im Lichte Gottes, darüber nachdenken, nicht wahr? Das erfahren wir nicht so nebenbei, in der Regel nicht. Da kann uns auch unterwegs, wenn wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, plötzlich etwas kommen, was Gott uns zu sagen hat. Natürlich, das kann alles sein, aber normalerweise brauchen wir, um in das Licht Gottes hineingestellt zu werden, viel Stille vor Gott. Ein Nachdenken, ein Nachsinnen über Gottes Wort. Da kann er uns durch sein Wort, denn von daher bekommen wir Licht. Ne? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Von daher kann er uns vor das Angesicht Gottes stellen und uns manches aufzeigen, was in unserem Herzen ist, was uns bisher verborgen gewesen ist. Vor Gott nicht, aber er kennt uns ja durch und durch, sondern für uns selbst, was wir eben so gar nicht wahrgenommen haben bisher. Wir sind in dieser ganzen Frage angewiesen auf die Stellvertretung unseres Herrn Jesus, auf seine Gnade. Wenn wir meinen, wir hätten das aus uns selbst, diese positive Gesinnung, im Unterschied zu der negativen Gesinnung, von der wir jetzt ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, falsches Lohndenken. Wir sind ganz auf die Gnade Jesu angewiesen. Um ein guter Ältester in der Gemeinde zu sein, sind wir angewiesen auf Jesu Gnade, auf nichts anderes. Von Natur aus sind wir Mietlinge. Nur in Christus, die wir auf ihn hinweisen als den guten Hirten. Er ist es ganz alleine, können wir gute Unterhirten sein. Nur in Christus. Alles geht unserer Natur so entgegen im Reiche Gottes. Alles im Reich Gottes ist so ganz und überraschend anders, als es unserer angeborenen Gesinnung, unserem natürlichen Denken und Trachten entspricht. Und zwar überraschend anders in dem Sinne, dass es uns erschrecken kann. Wie die Zuhörer, als der Herr Jesus Christus seine Rede hielt, seine Bergpredigt hielt, erschrocken waren. Sie entsetzten sich, ihr Lieben. Wann haben wir uns zuletzt entsetzt? Wann waren wir zuletzt erschrocken, als Gott uns einen Einblick geschenkt hat in unser Innerstes? Darum muss der Mensch grundsätzlich von Neuem, das heißt von oben her, durch den Geist Gottes gewirkt, geboren werden, um nur ein einziges Gott wohlgefälliges Werk vollbringen zu können. Muss der Mensch von Neuem geboren sein. Nur solche Werke stehen unter der Gnadenverheißung Gottes, entsprechend belohnt zu werden. Zusätzlich zu der Teilnahme an der Herrlichkeit, die uns ja aufgrund der Glaubensgerechtigkeit garantiert ist. Ich sage es noch einmal, und es ist uns allen klar, hier geht es nicht um die Frage gerettet oder verloren, sondern um Belohnung für die Werke, die in Christus Jesus geschehen sind, oder aber Verlust der Belohnung, wenn sie nicht in Christus geschehen sind, nicht durch den Tod Christi, durch das innere Sterben gegangen sind, der Abhängigkeit vom Herrn. Es geht also um zusätzliche Belohnung. Und so schreibt Erich Schnepel: Wir dienen Gott nicht um Lohn, sondern aus Dankbarkeit. Wir wissen, dass wir nicht den geringsten Lohn verdient und mit keinem Dienst den Dank abstatten können, den wir ihm schuldig sind. Aber wir können es nicht hindern, und das finde ich wunderbar ausgedrückt, ja? Wir können es nicht hindern, dass er sich vorbehalten hat, seine Kinder entsprechend ihrem Dienst auf Erden zu belohnen. Können wir Gott nicht daran hindern, ne? Wunderbar ausgedrückt. Und ihnen als Lohn größeren Dienst in der neuen Welt Gottes anzuvertrauen. Jesus weiß, ob unser Dienst für ihn echt oder unecht ist, ob er Wertbeständiges schuf oder nur Scheinfrucht trug. Er weiß um den letzten Charakter unseres Dienstes, ob er wertvoll oder minderwertig ist. Der Charakter unserer Arbeit ist also ausschlaggebend für unsere Belohnung. Nicht in erster Linie die Quantität, sondern die Qualität unseres Dienstes. Wie ein anderer Gottesmann einmal gesagt hat: Gott sein eigenes Werk durch uns tun lassen, und sei es nur einmal, ist besser als ein ganzes Leben menschlicher Bemühungen. Aus eigener Kraft heraus. Wir erhalten einen Gnadenlohn, einen Lohn, der uns aus Gnaden geschenkt wird, für etwas, was Gott selbst in Christus durch den Heiligen Geist in uns und durch uns gewirkt hat und wodurch wir auf unterschiedliche Art und Weise mit dazu beigetragen haben, dass andere Menschen in Christus eingewurzelt und gegründet werden. Was wir so tun, ganz egal, was es sein mag, ja? Was wir so tun, dürfen wir getrost in Gottes Hände zurücklegen. Das Beste ist, wenn wir das vergessen, was wir da getan haben. Ne? Wenn wir es vergessen. In der Gewissheit, Gott ist nicht ungerecht, dass er vergisst. Unsere Sünden will er vergessen. Unsere sündige Natur will er vergessen. Sie hat im Reich Gottes keinen Platz mehr in Zukunft. Ne? Jetzt haben wir noch damit zu tun, aber in Zukunft nicht mehr. Gott ist nicht ungerecht, dass er das vergisst, was wir im Namen Jesu Gutes getan haben. Das vergisst Gott nicht. Es ist nun einmal Gottes unergründliche Art und Weise, sein Liebes- und Gnadenwerk an jenem Tage an uns zu erweisen oder seine Gnadenherrlichkeit an uns zu erweisen. Er kann nicht anders, als uns Gutes zu tun und uns mit Freundlichkeit und Güte zu überhäufen. Das tut er ja jetzt schon, ihr Lieben, ne? Das tut er doch jetzt schon. Ich kenne einen Menschen, der voller Dankbarkeit ist für all das Gute, was Gott ihm täglich tut. Ja? Voller Dankbarkeit. Ja. Er überhäuft uns mit Wohltaten. Und so auch am Tage dieses Preisgerichtes. Damit dürfen wir rechnen und uns schon jetzt auf die zukünftige Herrlichkeit und den zusätzlichen Gnadenlohn freuen. Und dann, und damit schließe ich ab, lasst uns dabei den allergrößten Lohn nicht aus den Augen verlieren, ihr Lieben, den allergrößten Lohn. Was ist denn unser allergrößter Lohn? Unseren himmlischen Vater selbst, seinen lieben Sohn selbst und seinen Heiligen Geist der Herrlichkeit selbst. Wie Gott zu Abraham sagte: Ich bin dein Schild, dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Ja, unser Herr selbst ist unser sehr großer Lohn. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu danken wir dir, dass du selbst in deiner dreieinigen Göttlichkeit unser großer, großer Lohn bist. Wer wären wir, wenn wir dich nicht hätten, lieber Herr? Und dafür wollen wir dich auch in dieser Stunde loben und preisen. Amen.